NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. In einem Industrieland wie Deutschland sind die Kontrolle und Beseitigung von Altlasten in Wasser, Boden und Luft eine Jahrhundertaufgabe. Blei, das in den 50er und 60er Jahren dem Benzin beigemischt wurde, ist in europäischen Schelfmeeren ebenso nachweisbar wie Lindan in unseren Böden, das in der Landwirtschaft eingesetzt wurde und sich kaum abbaut. Zur Beseitigung dieser oft gefährlichen Stoffe ein Interview mit einem Experten des Umweltbundesamtes. Weitere Themen: Neuer Impfstoff gegen Malaria könnte in 5 Jahren eingesetzt werden. Ein anderer Impfstoff könnte Hoffnung für Menschen bringen, die unter Heuschnupfen leiden. Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland ist regional sehr unterschiedlich. Und im Durchblicker erfahren wir, wie Forscher im Deutschen Museum in München eine Glasfaserrobe vor dem Zerfall bewahren. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Rund 40% aller Menschen leben weltweit in einem Malaria-Gebiet. Jährlich erkranken Hunderttausende neu an dieser Infektionskrankheit und Hunderttausende sterben daran. Eine wirksame Schutzimpfung gibt es bisher noch nicht. Die Menschen vor Ort behelfen sich mit Mückennetzen, Insektensprays und manchmal auch mit Medikamenten. Vor allem die sogenannte Malaria tropica verursacht die heftigsten Krankheitsverläufe und auch die meisten Todesfälle. Gegen diesen Erreger haben Heidelberger Wissenschaftler jetzt einen neuen, vielversprechenden Impfstoff entwickelt und in einer ersten Studie erprobt. Daniela Remus mit den Einzelheiten.
Rund 90% aller Menschen, die an Malaria erkranken, leben in Afrika. Medikamente helfen nur dann, wenn sie entweder sofort oder wenige Tage nach der Infektion eingenommen werden. Das aber passiert nur selten. Auch weil es in den Malaria-Regionen häufig kein funktionierendes Gesundheitssystem gibt. Ist die Krankheit aber erst einmal fortgeschritten, kann sie nicht mehr geheilt werden. Deshalb suchen Forscher weltweit nach einem Impfstoff. Am Heidelberger Universitätsklinikum haben Wissenschaftler jetzt die erste klinische Studie mit einem vielversprechenden Impfstoff vorgenommen. Unter ihnen Professor Walter Emil Haferli, der die Abteilung für klinische Pharmakologie leitet.
Wir haben gezeigt, dass der Mensch das verträgt. Wir haben gezeigt, dass die entstehende Immunantwort eine gewünschte Immunantwort ist, indem sie eben diese Parasiten, gegen die die Impfung gerichtet sein soll, auch tatsächlich inaktiviert.
Das Hauptziel der Forscher ist es, Säuglinge und Kleinkinder, die noch nie mit den Malaria-Erregern in Kontakt gekommen sind, zu schützen. Denn sie überleben eine solche Infektion meistens nicht, während Erwachsene häufig Resistenzen entwickeln, sodass die Krankheit zwar durchaus schwer, nicht aber unbedingt tödlich verläuft. An der klinischen Studie in Heidelberg haben gesunde Freiwillige teilgenommen. Zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kam es dabei nicht. Trotzdem aber haben die Geimpften Antikörper gegen den Parasiten entwickelt, der die Malaria tropica auslöst.
Und es hat sich gezeigt, dass bei allen untersuchten Dosierungen, es waren 3 verschiedene, eine Immunantwort stattfand und dass die Antikörper, die der Mensch darauf gebildet hat, auch in der Parasitenstudie dann diese Parasiten eben immobilisiert hat oder inaktiviert hat.
Das haben die Wissenschaftler dadurch nachweisen können, indem sie das Blut der Impflinge im Labor mit den Malaria-Erregern zusammenbrachten. So konnten sich die Parasiten nicht weiter ausbreiten. Viele Anti-Malaria-Impfstoffe, die bisher entwickelt wurden, haben in der Praxis nicht funktioniert. Das liegt an der besonderen Biologie des Krankheitserregers, erklärt Professor Michael Lanzer, Leiter der Heidelberger Abteilung Parasitologie. 25 Jahre lang wurde hier an der Entwicklung des Impfstoffs geforscht.
Einmal ist die Medikamentenentwicklung relativ schwierig. Aus dem Grunde, weil der Malaria-Erreger ist jetzt kein Bakterium, es ist auch kein Virus, sondern ist ein einzelliger Organismus, der von seiner Biochemie, seiner Struktur unseren eigenen Zellen sehr ähnlich ist. Und das ist natürlich schwierig, dann gezielt Ansatzpunkte für Medikamente zu entwickeln.
Und erschwerend kommt hinzu, dass der Erreger, auch Parasit genannt, im menschlichen Organismus von der Leber in den Blutkreislauf wechselt und dass ein Wirkstoff genau diese strukturellen Veränderungen erfassen muss. Und das gelingt dem Heidelberger Impfstoff nach derzeitigem Forschungsstand. Auch Professor Michael Ramharter, Leiter der Sektion Tropenmedizin am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut, beurteilt die Arbeit seiner Kollegen positiv.
Also ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, ein sehr guter Ansatz ist, um hier dieses Antigen versuchen zu blockieren und dadurch die Invasion in neue Zellen zu blockieren. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz.
Damit die noch anstehenden klinischen Studien stattfinden können, haben die Heidelberger Wissenschaftler eine Biotech-Firma gegründet. Die sucht jetzt Geldgeber, um die kostspielige Forschung zu finanzieren. Denn die großen Pharmafirmen sind an einem Malaria-Impfstoff bisher nicht übermäßig interessiert, so der Geschäftsführer von Sumaya Biotech, Dr. Ernst Böhnlein.
Malaria ist ja eine der Krankheiten, an der relativ viele Leute sterben und die ja zur Klasse der vernachlässigten Krankheiten führen. Es werden ja jedes Jahr hunderte Millionen Krankheitsfälle gemeldet und 500.000 Menschen versterben an der Krankheit. Aber es geht relativ wenig Geld in die Forschung und das heißt, man ist auch in einem Gebiet, wo die Konkurrenz nicht so hoch ist, wenn man einen guten Ansatz hat.
Der einzige andere Impfstoff, der bereits gegen Malaria existiert, schützt nur etwa 30-50% der Impflinge vor einer Infektion. Das ist zu wenig. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sollte ein Impfstoff bei 80% der potenziell Betroffenen wirken. Möglicherweise kann das mit dem Heidelberger Wirkstoff gelingen. Aber bis das wirklich sicher ist, vergehen noch 4-5 Jahre, räumen die beteiligten Forscher ein. Und auch Michael Ramharter vom Bernhard-Nocht-Institut verweist auf die noch ausstehenden nächsten Forschungsschritte.
Deswegen ist es meiner Ansicht nach noch zu früh, um zu sagen, ob dieser Impfstoffkandidat wirklich klinisch einen Fortschritt bringen wird. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr vielversprechende Richtung, in die das geht.
Rund 90% aller Wirkstoffe, die für Medikamente und Impfstoffe im Labor entwickelt werden, überstehen die erste klinische Studie nicht. Zu viele Nebenwirkungen, kein erwünschtes Ergebnis. Diese Hürde aber hat der Heidelberger Malaria-Impfstoff bereits genommen.
Soweit der Bericht von Daniela Remus. Willkommen zum Schwerpunkt der Sendung. In Deutschland liegen laut Auskunft des zuständigen Umweltministeriums präzise, flächendeckende Daten zu Altlasten nicht vor. Deren Kontrolle und Beseitigung in Wasser, Boden und Luft ist oft schwierig. Lindan, ein Insektenvernichtungsmittel, ist eine solche Altlast. Weltweit wurde es am häufigsten genutzt, bis herauskam, dass es krank macht. Es wurde also verboten. Bei der Herstellung von Lindan entstanden zusätzlich Milliarden Tonnen des giftigen Abfallproduktes HCH. Und das wird so langsam abgebaut, dass es uns noch viele hundert Jahre beschäftigen wird. Bisher gab es noch nicht einmal sichere Methoden, mit denen man messen konnte, wie sich HCH abbaut. Leipziger Helmholtz-Forschern ist das nun endlich gelungen. Annegret Faber berichtet.
Der Name Lindan klingt wie ein Mädchenname, lieblich und überhaupt nicht giftig.
Genau, aber leider in diesem Fall ist es weniger schön, wie es klingt.
Die niederländische Wissenschaftlerin Dr. Yvonne Nijenhuis gehört zu einem Leipziger Forscherteam, das die Abbaubarkeit von Lindan messen möchte. Hier im Isotopenlabor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig untersucht sie Proben aus dem Industriegebiet Bitterfeld-Wolfen.
Die Feldproben sind ja Bodenproben, manchmal Pflanzenproben, aber vor allem Grundwasser.
Die Auswertung der Proben ist hochbrisant, denn die Altlast Lindan bereitet weltweit Sorgen. Dr. Hans-Hermann Richnow, der Leiter der Abteilung für Isotopen-Biogeochemie mit dem Schwerpunkt Abbauvorgänge von Schadstoffen.
Von den späten 50er Jahren bis in die 80er Jahre war das eins der wesentlichen Insektizide, die weltweit genutzt wurden. Es kam dann aber, weil es schwer abbaubar ist, auf die Liste der persistenten organischen Stoffe und ist seitdem auf dem Index und wird im Wesentlichen nicht mehr produziert.
China und Indien produzieren Lindan noch als Mittel gegen Moskitos. Auch in den USA verkaufen Apotheker lindanhaltige Mittel gegen Läuse. In Europa ist es seit 2003 verboten, denn Lindan schädigt Nerven und Leber, so das Bundesministerium für Gesundheit. Übelkeit kann auftreten, Kopfschmerzen, das Blutbild kann sich ändern und krebsauslösend ist auf der Homepage zu lesen. Und die Lindan-Produktion hat ein Erbe hinterlassen, HCH, ein hochgiftiges Abfallprodukt, das bei der Produktion zu 80% anfällt. Allein auf Deponien im Chemiepark Bitterfeld lagern 85.000 Tonnen HCH, erklärt Evelyn Schafranka, die stellvertretende Geschäftsführerin der Landesanstalt für Altlastenfreistellungen Sachsen-Anhalt. Diese Mengen zu entsorgen sei unmöglich.
Man weiß nicht, was in vielleicht 500 Jahren ist, aber derzeit aus technischer Sicht können nicht beseitigt werden. Man müsste es ja an anderen Stellen auch nur wieder entsorgen.
Das wäre weder bezahlbar noch sinnvoll. Deshalb werden die Deponien von oben gesichert, damit bei Regen kein Sickerwasser entsteht, und vom Grundwasser seien sie ebenso getrennt. Evelyn Schafranka macht sich weniger um die Deponien Sorgen. Ihr Augenmerk gilt vor allem Gebieten außerhalb des Werksgeländes.
Andererseits wurden auch die Abwässer aus der Produktion über die Gewässer und damit auch in die Auen verbracht. Und dort spielt der Abbau eine für uns wesentlich relevantere Rolle, wo wir geringere Mengen und geringere Konzentrationen haben, wo die Milieubedingungen so sind, dass ein Abbau eventuell eine Rolle spielt.
Gemeint sind Flusssedimente mit ihrer starken Belastung. Mit jedem Hochwasser wird HCH wieder aus den Sedimenten in die Auen gespült und ist dort bioverfügbar. Wird also von Pflanzen aufgenommen und von Tieren gefressen. Regionen mit Hotspots wurden deshalb aus der landwirtschaftlichen Produktion herausgenommen und in Schutzgebiete umgewandelt. Aber auch dort schwimmen Fische, grasen Rehe, wandern Wildschweine. In der Bitterfelder Region müssen die Tiere deshalb entsorgt werden und dürfen nicht als Braten auf den Tisch. Und die Landesanstalt für Altlastenfreistellung in Sachsen-Anhalt plant ein Auenmanagement,
wo wir über ein flächendeckendes Monitoring, über eine eventuell dann detailliertere Bewertung der HCH-Belastung und des möglichen Abbaus dann die Bewirtschaftung der Muldeauen noch weiterhin qualifizieren wollen. Und genau an den Stellen sind die Arbeiten und die Aktivitäten, die jetzt vom Umweltforschungszentrum gemacht werden, für uns von Relevanz.
Dem UFZ-Team um den Biogeochemiker Hans-Hermann Richnow ist es nun gelungen, auf der Basis von Proben aus der Region Bitterfeld in Sachsen-Anhalt ein neuartiges Konzept zu entwickeln. Damit könne die Abbaugeschwindigkeit von HCHs in der Umwelt überwacht und bestimmt werden.
Wir haben jetzt eine neue Methode entwickelt, die basiert auf Isotopenfraktionierung. Und mit dieser Methode können wir auch sehr langsame Abbauprozesse nachweisen.
Der Schritt weg vom HCH begann erst in den 80er Jahren. Heute gibt es keine Zulassung mehr.
Und wurde ausgelöst durch das Buch Silent Spring, wo Wissenschaftler in England gesagt haben, durch den massiven Einsatz von Pestiziden beeinflussen wir massiv unser Ökosystem. Und dort fing eigentlich die Diskussion über die Abbaubarkeit von Pestiziden in der Umwelt an.
Das Thema Insektenvernichtungsmittel ist wegen des Rückgangs der Artenvielfalt um 75% in den letzten 10 Jahren gerade hochaktuell. Heutige Mittel seien zwar schneller abbaubar, dafür aber viel giftiger. Und daneben gibt es die Altlasten. Hans-Hermann Richnow schätzt, dass Lindan noch Jahrhunderte auf der Tagesordnung stehen wird. Mit der neuen Methode könne man wenigstens besser planen und neue Strategien für belastete Böden und Grundwasser erarbeiten.
Annegret Faber berichtete.
Once
Blei ist giftig und durch den Einfluss des Menschen überall im Meer und an Land vorhanden. Zwar tanken wir mittlerweile bleifrei, aber Forscher des Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung haben bei ihren jüngsten Untersuchungen vor der irischen Küste herausgefunden, dass eine vom Menschen verursachte Bleiverschmutzung weiterhin messbar ist. Im Oberflächenwasser vor Irland gibt es zum Beispiel eine 10- bis 60-fache Bleikonzentration. Thorsten Philips mit den Einzelheiten.
Die Biochemikerin Dagmara Rositska steht vor einer Art Brutkasten in einem weißen Anzug mit Mundschutz. Die 3000 Wasserproben dürfen durch nichts verunreinigt werden. Immer wieder fährt eine kleine Roboterspitze in dem Glaskasten hin und her und bereitet Probe für Probe vor.
This work, like I already mentioned it.
Es muss alles sehr sauber sein. Wir müssen uns genau konzentrieren auf das, was wir hier tun, wenn wir die Probengefäße in den Kasten stellen.
Concentrate and look what you're doing.
Das Problem bei der Messung, die Bleikonzentration im Wasser ist extrem gering. So Professor Erik Achterberg, Leiter der Forschergruppe vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Die Konzentrationen sind so niedrig, das ist eigentlich eine Würfel vom Zucker im Schwimmhalle.
Die Proben kommen anschließend in einen Massenspektrometer, ein Blechkasten, mit dem die Forscher die Masse von kleinsten Teilchen, also Atomen und Molekülen, messen können. Dagmara Rositska schaut durch ein kleines Fenster, wie eine Probe hellgrün zu glühen beginnt. Das Verfahren ist äußerst kompliziert. Bei bis zu 10.000 Grad Hitze werden die zu untersuchenden Moleküle in die Gasphase überführt und ionisiert. Die polnische Wissenschaftlerin und der holländische Forschungsleiter wissen, wie sie daraus die Daten für das Bleivorkommen gewinnen. Die Ergebnisse?
Die Bleiwerte sind niedriger als vor 30 Jahren, ja, und aber noch immer höher als die natürliche Hintergrundwerte.
Genauer gesagt viermal niedriger als vor 30 Jahren, aber immer noch 60 Mal zu hoch, erläutert Rositska.
This definitely shows our impact.
Es zeigt unseren Einfluss als Menschen auf die Umwelt. Unsere Aktivitäten sind verantwortlich für die Bleiverschmutzung im Atlantik. Die kommt also nicht aus dem Mittelmeer, sondern von uns.
Die Proben hatte sie von 2014 bis 2015 zwischen Irland und England genommen. Dreimal war die 25-Jährige mit dem Forschungsschiff Discovery dort, jeweils einen Monat lang.
Es gab keine tägliche Planung, wann wir das machen konnten, wegen des Wetters. Wir mussten einfach so viele Proben wie möglich machen, denn das Schiff kostet viel Geld. Wir haben nur gegessen, geschlafen und Proben genommen. Es war wie eine Endlosschleife, aber es hat auch Spaß gemacht.
A pleasure, like I said.
Die Probenbehälter durften nicht aus Glas sein.
So we only can work with plastics.
Wir können nur mit Plastik arbeiten, weil das Glas unsere Proben verschmutzen und verfälschen würde. Da sind Spuren von anderen Substanzen dran. Es geht nur mit Plastik.
Very clean plastic containers.
40.000 Euro pro Tag kostete das Spezialschiff mit 28 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern plus 26 Leuten von der Crew. Professor Erik Achterberg war heilfroh, dass Dagmara Rositskas Expedition so gut verlaufen ist. Nun also die Bestätigung. Es gibt immer noch zu viel Blei in der Umwelt.
Die Benzin ist bleifrei jetzt, aber es gibt noch immer Kohlen, die genutzt werden für Brennstoff. Das gibt auch viel Blei in Kohlen und es gibt noch Blei im Staub, im Umwelt. Altes Blei von der Benzin.
Und Blei ist giftig und gelangt schließlich in die Nahrungskette von Tier und Mensch.
Es stört die Organismen im Küstenwasser und dann auch die Menschen, wenn wir die Fisch essen oder Mussel oder so etwas.
Durch die Untersuchungen ist nun klar, dass das alte Blei, das aus dem bleihaltigen Benzin der 70er und 80er Jahre stammt, weiter in den Kreislauf der Umwelt gelangt.
Wir wissen, dass es Blei im Sediment gibt, das ist auch das alte Blei. Aber was wir nicht wussten, dass das wieder mal abgegeben wird am Wasser. Das hatten wir nicht erwartet.
Es gibt also keinen Grund zur Entwarnung. Auch wenn die nachgewiesenen Bleikonzentrationen deutlich abgenommen haben, bleiben die Werte zu hoch. Deshalb fordern die Forscher ein Ende der Kohleverbrennung. Denn dabei gelangt immer noch zu viel Blei in die Umwelt und in unsere Nahrungskette.
Das war ein Beitrag von Thorsten Philips.
It was a teenage wedding in the old folks wish them well. You
Einen Teil der Sanierungsaufwendungen von Altlasten bezahlt die öffentliche Hand, wenn sie selbst Verursacher der Bodenverunreinigung war oder dringend gehandelt werden muss und der Verursacher oder ein anderer Pflichtiger nicht greifbar ist. Neue Belastungen entstehen laut Umweltministerium auch durch fluorierte Chemikalien, die in großen Mengen in Beschichtungen von Haushaltsgeräten und Kleidung verwendet werden. Sie waren früher auch in Feuerlöschschäumen enthalten und gelten als extrem langlebig und mobil. Sie reichern sich im menschlichen Körper und im Grundwasser an und lassen sich nur schwer wieder aus der Umwelt entfernen. Über die Herausforderungen der Nachsorge und Begutachtung habe ich mit Jörg Frauenstein, Leiter des Fachgebiets Maßnahmen des Bodenschutzes beim Umweltbundesamt, gesprochen und zunächst gefragt, wie viele Altlastenverdachtsflächen es überhaupt gibt.
Wir gehen gegenwärtig von einer Zahl von ca. 263.000 Altlastverdachtsflächen aus. Das sind Werte und Daten, die wir von den Bundesländern bekommen, weil in Deutschland die Zuständigkeit bei den Bundesländern liegt. Diese 263.000 Verdachtsflächen sind eine kumulative Summe. Sie treten quasi schon dann in Kraft, wenn wir von einem ersten Verdachtsmoment ausgehen können.
Wie viele industrielle Altlasten, für die Sie ja zuständig sind, zum Beispiel an stillgelegten Industrie, aber auch Militärstandorten, konnten denn bisher überhaupt untersucht werden?
Also da muss man sicherlich unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Untersuchungsstufen. Wir gehen ungefähr davon aus, dass wir bei 40% aller Verdachtsflächen eine abschließende Gefährdungsabschätzung gemacht haben. Das heißt, wir wissen dann, ob wir Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten müssen. Das ist, denke ich, eine gute Zahl, die auch einen Fortschritt über die letzten Jahre doch sehr deutlich zum Ausdruck bringt und Deutschland auch im Kontext der anderen europäischen Mitgliedstaaten recht gut aufstellt.
Sie tauschen sich ja regelmäßig aus mit Ihren Kollegen in ganz Europa. Haben wir da so etwas wie ein Ranking? Stehen wir auf Platz 3 oder 4? Kann man da etwas sagen?
Ich glaube, das ist zu schwierig zu vergleichen, weil die Bearbeitungsansätze unterschiedlich sind. Es war ja auch schwierig, eine europäische Bodenrahmenrichtlinie zu installieren, weil es auf der einen Seite Länder gibt, die natürlich schon auch ein nationales Bodenschutzrecht umgesetzt haben. Andere Länder brauchen das noch, um auch ihre politischen Entscheidungsträger zu überzeugen, dass das ein wichtiges Thema in der Umweltpolitik ist.
Mit welchen Instrumenten können denn Fachleute dann, wenn Altlasten gefunden worden sind, diese auch bewerten?
Hier haben wir in Deutschland eine stufenweise Bearbeitung, die mit der Qualität der Ausgangsinformation auch verschiedene Kostenansätze berücksichtigt. Einerseits, und da fangen wir relativ preiswert an, wenn man das so sagen darf, eine historische Erkundung. Hier geht es darum, insbesondere vorliegende Informationen aus Betriebsangaben, aus Postleitzahlbüchern, aus anderen Gewerbeaufzeichnungen zu sehen, wo ein Verdacht für eine industrielle Tätigkeit besteht. Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, würde eine nächste Stufe durch die zuständigen Behörden eingeleitet werden. Und hier sprechen wir von der sogenannten orientierenden Untersuchung. Hier gehen wir vor Ort auf den Standort und machen erste Messungen unmittelbar, um die Konzentration von Schadstoffen in Boden und Grundwasser entsprechend zu messen. Und in unser Prüfschema, also ganz konkret mit unseren Prüfwerten, die in der Bundesbodenschutzgesetzgebung verankert sind, abzugleichen. Stellen wir dort auch eine Überschreitung fest, wäre der nächste Schritt eine Detailuntersuchung, die sich insbesondere auch um die Umgebung, um die Geologie, um die großräumige Einordnung kümmert und die einzelnen Schutzgüter und Transferpfade entsprechend abklopft. Am Ende dieses Prozesses steht eine abschließende Gefährdungsabschätzung, die letztlich diesen Gefahrentatbestand, der vom Gesetzgeber für die Altlastensanierung gefordert wird, formal feststellt.
Kommen wir mal konkret zu einem Beispiel hier in der Stadt Wedel vor den Toren Hamburgs. Dort hat man seit Jahren mit Altlasten des ehemaligen Raffineriegeländes von ExxonMobil gekämpft. Wie schwierig ist denn so eine komplette Rückgewinnung von Schadstoffen aus dem Boden?
Die Sanierungsfälle sind natürlich immer im Einzelfall zu sehen. Wir haben landesweit ganz unterschiedliche geologische Bedingungen. Wir haben unterschiedliche Abstände zu Grundwasser. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Schadensbilder. Und insofern kann man da sicherlich keine pauschale Antwort geben. Klar ist, dass je besser es uns gelingt, die eigentliche Eintragsstelle, also die Schadstoffquelle aus dem Boden beziehungsweise auch aus der gesättigten Zone, wir sprechen von gesättigter Zone, wenn der Grundwasserkontakt schon hergestellt ist, je besser es gelingt, diese Quellen herauszunehmen, desto einfacher gelingen auch die Sanierungserfolge. Man muss sagen, dass die Bearbeitung dieser Altlasten inzwischen einem gewissen Pauschalierungsprozess unterlegen ist. Also wir haben sämtliche Projekte, wo sich Bund und Land verständigen konnten, an die Länder übergeben. Gleichwohl ist es natürlich so, dass wir in der Entwicklung von Sanierungsverfahren, in der begleitenden Forschung, aber auch in den fachlichen Austauschen mit diesen Kollegen doch hier als Umweltbundesamt auch eine beratende Rolle spielen.
Gibt es eine Summe, kann man das schätzen, wie viele Millionen Euro noch jährlich in Deutschland in die Altlastensanierung fließen?
Was man sicher weiß, ist, was Deutschland in den Sanierungsprogrammen aufgewendet hat, Beispiel Braunkohlesanierung, da sind also seitdem dieses Sanierungsprogramm gestartet wurde, circa 13 Milliarden Euro in die Sanierung geflossen. Wir haben darüber hinaus noch Großprojekte, die auch unter der Regie des Bundes laufen, auch mit circa 3 Milliarden. Die Bundeswehr hat ein großes Sanierungsprogramm aufgelegt. Die Altlastenforschung, unterstützt durch das Bundesforschungsministerium, hat auch alleine einen Rahmen von circa 300 Millionen Euro gehabt, insbesondere in den 1990er und 2000er Jahren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich auch in den Bundesländern eine Reihe von Sanierungsaufwendungen der öffentlichen Hand erforderlich sind. Wir schätzen gegenwärtig, dass circa eine halbe Milliarde in der öffentlichen Hand allein für Untersuchungsmaßnahmen aufgewendet werden. Daneben, und das ist eben die Zahl, die sich schwer bemessen lässt, natürlich auch die Sanierungsmaßnahmen, wo private Verpflichtete dann konkrete Maßnahmen planen und umsetzen müssen.
Soweit Jörg Frauenstein, Leiter des Fachgebiets Maßnahmen des Bodenschutzes beim Umweltbundesamt. Und das war unser Schwerpunkt zu Altlasten in Deutschland. Die Musik in der Sendung kommt heute von Elise LeGros. Die CD mit dem Titel »Playing Jazz« erschienen bei S-Curve Records.
Over the mountain, across the sea, there's a girl waiting for me.
Der Frühling gilt für viele als die schönste Zeit des Jahres. Für Pollenallergiker ist er dagegen oft die reinste Qual. Wenn die Natur aufblüht, beginnt ihre Leidenszeit. Mediziner schätzen, dass in Deutschland rund 12 Millionen Menschen jedes Jahr einen Heuschnupfen bekommen, darunter mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche. Oft genug sind sie auf Medikamente angewiesen, die die Symptome lindern, sogenannte Antihistaminika. Oder sie versprechen sich Linderung von einer Immuntherapie, bei der das Abwehrsystem des Körpers quasi umgepolt wird und die harmlosen Pollen nicht mehr als Krankheitserreger bekämpft werden. Möglicherweise ist es in ein paar Jahren aber auch möglich, sich gegen Heuschnupfen impfen zu lassen. Den Stand der Forschung kennt Thomas Sambol.
Eine Impfung gegen Heuschnupfen in der frühen Kindheit, das wäre für Sven Bohnhoff eine Riesenerleichterung gewesen, hätte es sie damals gegeben. Seit seinem 5. Lebensjahr ist der 23-Jährige vor allem gegen Birkenpollen allergisch.
Niesen, verstopfte Nase, laufende Nase, Augenjucken. Früher war es ganz schlimm mit Atemproblemen dann auch, so dass ich Asthma kriegen konnte. Ist nicht so schön.
Eine Behandlungsmethode dagegen ist die sogenannte spezifische Immuntherapie oder auch Hyposensibilisierung. Sie wird zwar im Sprachgebrauch häufig mit einer Impfung gleichgesetzt, ist aber für die Patienten deutlich langwieriger und anstrengender. Sie müssen über mehrere Jahre hinweg regelmäßig Tropfen oder Tabletten nehmen oder, wie Sven Bonhoff, insgesamt rund 80 Spritzen über sich ergehen lassen.
Wo ich dann irgendwie jede Woche mal hin musste, dann hat sich das immer verlängert, irgendwie jeden Monat einmal. Das ist nervig, weil der Arm halt auch anschwillt.
Eine Impfung, wie es sie für andere Krankheiten gibt, mit einer oder ein paar wenigen Injektionen, könnte die Behandlung deutlich beschleunigen. Nur ist es gar nicht so einfach, das Immunsystem quasi auf die Schnelle so umzupolen, dass es nicht mehr allergisch auf die Pollen reagiert. Doch der Allergieforscher Rudolf Valenta von der Medizinischen Universität Wien macht Hoffnung. Dort haben die Wissenschaftler mithilfe der Gentechnik künstliche Allergene hergestellt, die sie als Impfstoff gegen Gräserpollen einsetzen wollen.
Das heißt, unser Impfstoff ist sozusagen am Reißbrett konstruiert, ja, und im Labor dann sozusagen durchgeprüft worden. Dadurch, dass der Impfstoff künstlich hergestellt wird, ist es so, dass wir ihn auch verändern können. Das heißt, wir können seine Zusammensetzung verändern. Und da haben wir die vier wichtigsten Allergene aus dem Gräserpollen identifiziert. Und dann haben wir nach der Struktur dieser Moleküle dann eben die vier Impfstoffkandidaten entworfen. Und wir haben also diese Impfantigene so konstruiert, dass sie also fast keine allergische Wirkung mehr haben.
Dazu können dem Allergen im Impfserum zum Beispiel bestimmte Stoffe hinzugefügt werden, die das Immunsystem quasi beruhigen. Wissenschaftler nennen solche Substanzen Adjuvantien. Es gibt auch die Möglichkeit, bestimmte Bausteine des Allergens lahmzulegen, nämlich die, die für die fälschliche Immunabwehr des Allergikers verantwortlich sind, sagt Professor Karl-Christian Bergmann von der Berliner Charité.
Man könnte sagen, das Allergen ist so verändert worden, dass es kein natürliches, ganzes Allergen mehr ist und damit nicht mehr die allergischen Reaktionen auslöst, aber noch geeignet ist, um die Toleranzentwicklung im Körper zu entwickeln.
Eine Entwicklung, die zu einer großen Erleichterung für viele der heutigen oder zukünftigen Allergiker werden könnte, erklärt Forschungsleiter Rudolf Valenta.
Der Patient hat sozusagen die bösen Antikörper, die allergenspezifischen, die ihn krank machen. Also wenn das Allergen in den Körper vom Patienten reinkommt und auf diese Antikörper trifft, dann bewirken sie die allergische Entzündungsreaktion. Wenn es uns aber gelingt, dem Patienten die schützenden Antikörper zu vermehren, dann fangen die das Allergen ab, bevor es sich mit den schädigenden Antikörpern verbinden kann. Und dadurch ist es so, dass es zur geringeren Auslösung von allergischen Beschwerden kommt.
Dass es bei der neuen Impfung zu einem lebensgefährlichen allergischen Schock des Patienten kommt, wie es bei der Immuntherapie möglich ist, schließen die Wissenschaftler aus. Ein Impfstoff, der den Pollenallergikern Hoffnung machen kann, da sind sie sich einig. Auch wenn sich mit ihm ein Heuschnupfen damit bislang nur lindern lässt, aber nicht beseitigen. Frühestens im Jahr 2020 wird er auf den Markt kommen. Patient Sven Bonhoff freut sich jetzt schon darauf.
Auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall richtig super.
Gut möglich, dass man sich in Zukunft, aber auch tatsächlich im Kindesalter, vorbeugend gegen Heuschnupfen impfen lassen könnte, meinen Wissenschaftler, so wie man heute gegen Tetanus, Wundstarrkrampf oder Keuchhusten geimpft wird. Allergieforscher Rudolf Valenta.
Das wäre sozusagen das, das wir als nächstes in Angriff nehmen würden. Das wäre eine Impfstudie, wo wir Kinder impfen, die an sich noch keine Symptome haben, aber bereits die krankmachenden Antikörper, das kann man im Blut messen. Und man kann auch vorhersagen, welche Kinder dann in einigen Jahren dann später eine Allergie entwickeln. Und da wollen wir eben diese Kinder so aussuchen und dann präventiv impfen und dann verhindern, dass sie allergisch werden. Und dann kommt also die primäre Prävention. Das wäre sozusagen die Impfung, die verhindert, dass Kinder überhaupt allergisch werden und überhaupt eine Sensibilisierung ausbilden.
Karl-Christian Bergmann von der Charité ist in dieser Hinsicht allerdings eher skeptisch.
Die Idee jetzt, wenn man sensibilisiert ist, die Antikörper hat, aber noch nicht richtig erkrankt ist, dann schon zu therapieren. Diese Idee ist immer schon mal wieder gegeben worden, aber es ist noch nie gezeigt worden, dass das tatsächlich mit Erfolg gemacht werden kann.
Fest steht, dass es die eine Impfspritze gegen Heuschnupfen wohl auch in naher Zukunft nicht geben wird. Auch für die Gräserpollenimpfung der Forscher aus Wien sind 5 Injektionen im ersten Jahr nötig und danach eine jährliche Auffrischung. Doch egal, ob 1, 3 oder 5 Spritzen, nicht nur wegen der geringeren Gefahr von Nebenwirkungen, können Impfungen mit speziell veränderten Allergenen für die betroffenen Patienten in jedem Fall ein großer Fortschritt sein. Und eine große Erleichterung, weil ihnen der gewöhnliche Spritzenmarathon bei der klassischen Immuntherapie erspart bleibt.
Soweit Thomas Sambol. Deutschland wächst. 1990 lebten hier noch rund 80 Millionen Menschen. Jetzt sind es 2,5 Millionen mehr. Aber Deutschland wächst nicht überall und nicht überall gleich schnell. Im Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung in Bonn hat man die aktuellen Zahlen verglichen und analysiert, welche Kreise und kreisfreien Städte Zuwächse zu verzeichnen haben und welche nicht. Insbesondere im ländlichen Raum, weit ab der Ballungsräume, sieht die Entwicklung ganz anders aus. Michael Kurt mit aktuellen Beispielen über die Ursachen und Folgen dieser unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklungen.
Bis 2035, also in den kommenden 17 Jahren, wird die Bevölkerung in Deutschland auf über 83 Millionen Menschen anwachsen, so zumindest das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Der noch vor 10 Jahren prognostizierte Bevölkerungsrückgang bleibt aus, beziehungsweise er hängt von der Zuwanderung aus dem Ausland ab. Antonia Milbert, Expertin am Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung in Bonn, glaubt, dass der Rückgang der Bevölkerungszahlen nur aufgeschoben und nicht aufgehoben ist.
Selbst unter den Varianten, die höhere Außenzuwanderung annehmen, muss man sagen, bis 2020er Jahre, ja, wird Deutschland wachsen, aber ab 2030 wird auch selbst dann mit einer Bevölkerungsabnahme gerechnet.
In Thüringen droht ein Minus von 10,2%. Sachsen-Anhalt dürfte bis 2035 sogar 10,6% seiner Bevölkerung verlieren. Bayern und Baden-Württemberg werden hingegen wahrscheinlich weiterhin positive Zahlen vorweisen, so die statistischen Prognosen. Entwicklungen in der Zukunft lassen sich teilweise auch aus den Zahlen der Vergangenheit herleiten. So haben sich die Wissenschaftlerin aus dem Institut jetzt die Zahlen der letzten 6 Jahre angeschaut. Hamburg, Bremen, Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen hatten in diesem Zeitraum zugelegt.
Mit ganz, ganz leichten Zuwächsen sind auch Sachsen und Brandenburg dabei. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass dort wenige Städte wachsen und das Umland, also die ländlichen Gebiete, weniger wachsen. Und etwas weniger Zuwächse haben auch Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Thüringen und Sachsen-Anhalt bilden, wie schon bei den letzten Auswertungen, die Schlusslichter. Nicht viel besser sind die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland. Es ist dabei überwiegend die jüngere Bevölkerung, die diese Bundesländer verlässt. Dort setzt der Alterungsprozess der Gesellschaft noch stärker ein, als er sowieso schon aufgrund des demografischen Wandels zu erwarten gewesen wäre. Doch dies sind Durchschnittswerte. Differenzierter stellt sich das Bild dar, wenn Großstädte mit ländlichen Regionen verglichen werden. So ziehen in die Metropolen immer mehr Menschen. Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Darmstadt haben bis zu 10% zugelegt und auch Augsburg, Münster, Fürth oder Freiburg erreichen ähnliche Zuwachsraten.
Ganz, ganz neue Erscheinungen gibt's in München und Stuttgart. Wir haben in einem Projekt Quartiere identifiziert, wo tatsächlich die Wohnfläche pro Kopf gesunken ist. Immobilienwirtschaftler sprechen davon, dass in Stuttgart sogar ganz aktuell gesamtstädtisch die Wohnfläche pro Kopf gesunken ist.
Weniger Wohnraum für mehr Menschen, das muss in den Großstädten also nicht unbedingt zu einem Kollaps führen, meint Brigitte Adam, Stadtforscherin am Bundesinstitut in Bonn. Flankiert durch Neubaumaßnahmen können unsere Städte noch weiterhin Personen aufnehmen, wenn sich diese mit weniger Wohnfläche zufrieden geben. Die schnell steigenden Miet- und Immobilienpreise spielen ebenfalls eine Rolle. Auch großstadtnahe Landkreise profitieren von der magnetischen Wirkung, die Großstädte ausüben, und haben in den letzten 6 Jahren 6% mehr Einwohner bekommen. Allerdings sind das Zahlen, die nicht automatisch auf die ostdeutschen Bundesländer übertragen werden können.
In Ostdeutschland gibt es nur 2 Großstädte, wo auch das Umland der Großstädte wachsende Bevölkerungszahlen zu verzeichnen hat. Und das ist Dresden und Berlin. Im Fall Leipzig zum Beispiel, da hat das Umland absolute Bevölkerungsverluste.
In vielen ländlichen Gebieten weit ab der Metropolen sieht es ähnlich aus. Zwar schreibt die Hälfte der Kreise in solchen Regionen noch schwarze Zahlen, jedoch hat die andere Hälfte zum Teil große Verluste zu verkraften. Beispiele dafür sind Kreise im Altenburger Land, in Anhalt-Bitterfeld, aber auch der Landkreis Cochem oder das niedersächsische Holzminden. In diesen Regionen steigt gleichzeitig der Altersdurchschnitt. Es werden teilweise weniger Schulen benötigt, zugleich aber mehr Gesundheitseinrichtungen für ältere Menschen. Mit dem Anpassen der Infrastruktur an solche Veränderungen müssen die Politiker dennoch behutsam vorgehen. Für denjenigen, der zu schnell herunterreguliert, könnte es ein böses Erwachen geben, wenn sich die Zahlen aller Vorhersagen zum Trotz anders entwickeln sollten. Ein besonderer Problembereich, der öffentliche Nahverkehr. Antonia Milbert.
vor allem in den sehr dünn besiedelten ländlichen Räumen und in den peripheren Räumen, die schon länger mit Bevölkerungsschwund zu kämpfen haben, ist es ja fast nur noch der Schulbusverkehr, der regelmäßig fährt. Das ist durchaus so, dass dieser öffentliche Verkehr schwer zu organisieren ist. Da gibt es dann aber Bürgerinitiativen, die Bürgerbusse ins Leben rufen, um quasi in die Bresche zu springen.
Bedingungen, die Einwohnern das Leben erschweren, müssen jedoch nicht unbedingt auch für Unternehmen negativ sein. Ein Bevölkerungsrückgang nicht automatisch einen wirtschaftlichen Rückgang zur Folge haben. Verkehrsgünstig gelegene Gewerbegebiete können helfen, die Standortbedingungen zu verbessern. Und wenn sich erst einmal ein bedeutenderes Unternehmen angesiedelt hat, folgen oft weitere. Doch diese positiven Beispiele können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich gleichzeitig der Altersdurchschnitt der Bewohner im ländlichen Raum immer mehr erhöht. Das erfordert kreatives Denken.
Im Prinzip ist das auch ein Prozess, wo man lernen muss, wie geht man mit einer älteren Bevölkerung um? Wie kann man die Wirtschaft, aber auch den Generationenvertrag, wie kann man das organisieren?
Eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit ist aber sicherlich nicht die einzige Antwort.
Über die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland informierte Michael Kurt.
Notizen aus der Wissenschaft.
Wissenschaftler des Zentrums für Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz konnten anhand von Daten der Gutenberg-Gesundheitsstudie nachweisen, dass die Häufigkeit von Vorhofflimmern bei extremer Lärmbelästigung bis auf 23% anwächst, während dieser Wert ohne den Umwelteinfluss nur bei 15% liegt. Dabei stand am Tag der Fluglärm mit 84% und während des Schlafens mit 69% an erster Stelle. Bisher fehlten genaue Untersuchungen, ob es einen Zusammenhang zwischen Lärmbelästigung und Herzrhythmusstörungen gibt. Die Fluglärmbelästigung betraf 60% der Bevölkerung, mehr als jeden zweiten in der untersuchten Region Mainz-Bingen. Andere Lärmquellen, wie Straßen-, Schienen- oder Nachbarschaftslärm, wurden damit übertroffen. Als Konsequenz fordern die Wissenschaftler eine Ausdehnung des Nachtflugverbotes am Frankfurter Flughafen von aktuell 23 bis 5 Uhr morgens auf 22 bis 6 Uhr morgens. Dieser Zeitraum würde in der Länge dem gesetzlich definierten Nachtzeitraum entsprechen. Die Befunde unterstreichen erneut, dass Lärmbelästigung ein verbreitetes und ernstzunehmendes Problem für die Gesundheit ist. Die Studie erschien im International Journal of Cardiology. Die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie erinnert anlässlich des Internationalen Tages der Händehygiene am 5. Mai daran, dass sorgsames Händewaschen mit Abstand das wichtigste und effektivste Mittel ist, um die Übertragung und Ausbreitung von Infektionen zu begrenzen. Dies gelte nicht nur im Alltag, sondern gerade auch in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Im Krankenhaus sollten an allen relevanten Punkten zusätzlich Spender mit alkoholbasierten Händedesinfektionsmitteln vorhanden sein. Dies sei effizienter als aufwendige und stigmatisierende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Isolation von Patienten mit Infektionen durch multiresistente Erreger. Zudem sei die Annahme, dass Infektionen mit nicht resistenten Erregern grundsätzlich weniger schwer verlaufen als Infektionen mit der resistenten Variante, wissenschaftlich widerlegt. Der in verschiedenen Untersuchungen am häufigsten angegebene Grund für die unzureichende Beachtung der Handhygiene sind Personal- und Zeitmangel. Weitere Informationen sind auf der Website des Journal of Hospital Infection zu finden. Extrem kurze Lichtblitze eignen sich dazu, die Computergeschwindigkeit erheblich zu steigern. Die Lichtblitze können zeitgleich die Bewegung von Elektronen auf einer ultrakurzen Zeitskala manipulieren und steuern. Dies erlaubt eine millionenfach schnellere Steuerung von elektrischen Strömen, mit der sich die Beschränkungen konventioneller Elektronik überwinden lassen. Physiker bewiesen dies aufgrund von Laserexperimenten und theoretischen Untersuchungen. Bisher gingen die Forscher davon aus, dass verbesserten Leistungen mit höheren Taktraten nur durch eine fortschreitende Miniaturisierung der Bauteile möglich seien. Das neuartige Zusammenspiel von experimenteller und theoretischer Physik stellt nun jene Instrumente bereit, die für die künftige Quanteninformationstechnologie notwendig sind. Die Ergebnisse finden sich in der neuen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Nature.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Maike Wahlhorn.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Worin kleideten sich Prinzessinnen vor 100 Jahren? In Samt und Seide, klar, aber nicht nur. Wer besonders exklusiv sein wollte, setzte auch auf den neuesten Schrei der Textiltechnik. Die spanische Infantin Eulalia bekam Ende des 19. Jahrhunderts eine extravagante Robe aus Glasfasern. Die Libbey Glass Company aus den USA hatte das Kleid für die Weltausstellung 1893 hergestellt. Gewebe aus Seide und hauchdünnen Glasfädchen, gesponnen von Kunstglasbläsern. Die schillernde Robe allerdings muss vorm Zerfall gerettet werden. Das Glasfasergewebe ist brüchig geworden. In den Werkstätten des Deutschen Museums in München suchen Restaurateure nach dem besten Weg, die Fasern haltbar zu machen. Birgit Magiera war dort.
Jetzt ist gerade die Tür ins Schloss gefallen zu Ihrer Arbeitsstätte, zu Ihrem Labor. Frau Holzer, hier hat es angenehme Temperaturen. Man hört die Klimaanlage laufen. Nicht unbedingt für uns, sondern fürs Kleid.
Für das Glasfaserkleid, genau. Mein Forschungsprojekt seit 3 Jahren. Es geht dabei um Glasfasertextilien und das Kleid, das wir hier vor uns sehen, ist von 1893. Und eines von 3 Kleidern, die für die Weltausstellung in Chicago hergestellt wurden.
Bei Glasfaser denken wir heute eher an Telefonieren. Warum hat eine Glasfirma Abendkleider aus Glasfaser hergestellt für diese Weltausstellung?
Die Libbey Glass Company aus Toledo hat auf der Weltausstellung eine komplette Glasfirma aufgebaut und man hatte auch einen Glasbläser engagiert, der das Glasspinnen gezeigt hat.
Aber es war tatsächlich ein Marketing-Gag. Genau. Also praktisch war es nicht.
Nein, praktisch war es nicht.
Dieses Kleid, das auf dem Foto so wunderschön aussieht, so strahlend weiß und nach Scarlett O'Hara aus Vom Winde verweht, da liegt hier so ein beige-gräulich schimmernder Stoff auf dem Tisch und schreit sehr danach, sauber gemacht zu werden. Und jetzt kommt zuerst die sogenannte Trockenreinigung. Also jetzt ist der Staubsauger eingeschaltet. Der ist erstaunlich leise, saugt wahrscheinlich auch nicht so fest, denn er soll das Kleid ja nicht kaputt machen und... Sie haben da lustigerweise noch einen Damenstrumpf drüber gespannt, über das Saugrohr.
Über die Staubdüse kommt dieser Damenstrumpf, damit originales Material, was auf der Fläche liegt, aber schon abgebrochen ist, nicht im Gerät verschwindet. Also ich sammle die losen Fasern. Zusätzlich kann man die auch noch nutzen, wenn später Forschungen an dem Material durchgeführt werden sollen.
Wenn man sich den Rock so ansieht, wie der da liegt, ein ganz dünner Stoff. Und an den Seiten, wo die Kanten so abgebrochen oder aufgefasert sind, da sieht man schon so weiße, dickere, steife Fäden rauskommen.
Das sind die Glasfasern.
Konnte man die auf Garnrollen aufwickeln? Die sind doch sofort gebrochen.
Nein, also man hat dann den Glasstab, den man erhitzt, daraus einen Faden zieht. Und dieser Ziehprozess ist beschleunigt worden durch ein Rad, auf das man diesen Faden aufwickelt. Die Fäden, die jetzt hier verarbeitet wurden, hat man von dem Rad abgeschnitten, auf einem Tablett direkt zum Webstuhl getragen und verarbeitet.
Sie haben hier auch so eine Art Federmäppchen mit Pinseln und Scheren, kleine Messerchen, ganz feines Gerät. Wenn Sie sich da tief drüber beugen, brauchen Sie außerdem eine Atemmaske.
Man darf hier nicht vergessen, dass Glasfasern sind mineralische Fasern, die man verhindern sollte einzuatmen.
Also die Maske hier, die schützt jetzt Sie vor dem Kleid und nicht das Kleid vor Ihrem Atem.
Genau, ja.
Wie kommt es, dass Sie an dem Stoff ohne Handschuhe mit den bloßen Händen arbeiten? Da hätte ich mich jetzt nicht hinfassen getraut.
Unter Restauratoren ist es tatsächlich üblich, dass man mit sauberen, gewaschenen Händen an die Objekte geht, weil es ist auch ein wichtiger Prozess in dem Umgang mit den Stücken, dass man sie genau spürt, dass man nicht eine Zwischenschicht hat zwischen quasi der empfindlichen Hand und dem Objekt, um dieses Gefühl zwischen dem historischen Material genau und der eigenen Hand gut zu spüren.
Sollen wir es jetzt mal wieder zudecken? Das sieht wirklich alles sehr fragil aus, aber es schimmert auch so schön. Nachdem wir hier den einen Stoff abgedeckt haben, gehen wir mal ein paar Schritte hier rüber. Da ist ein kleinerer Tisch, dann decken wir hier mal auf. Oh, das sind eigentlich nur so Faserbündel, wo diese Glasfasern senkrecht so rausstechen. Sieht so ein bisschen aus wie Bürstenhaare.
Das ist die Fransenborte von dem Kleid entlang des unteren Saums. Also die Glasfaserbündel, die wir hier sehen, standen ursprünglich links und rechts aus dem Gewebe heraus. Man hat das dann so zugeschnitten, dass man eben eine Fransenreihe hat.
Da gibt es weiße Bündel, die rausstechen, und sehr dunkelgraue. Und da kommt jetzt, glaube ich, die Nassreinigung ins Spiel.
Der Staubsauger erzeugt Unterdruck und dadurch kann jede Flüssigkeit, die ich auf dieses Sieb tropfe, gut abgesaugt werden. Also das ist so eine Art saugendes Tuch, wodurch auch verhindert wird, dass Flüssigkeit ausrinnt in den Sinn. Ich habe verschiedene Reinigungslösungen probiert.
Oh, jetzt machen wir doch wieder aus. Sie haben verschiedene Reinigungslösungen probiert, falls es jemand nicht verstanden hat gerade.
Mischungen von demineralisierten, also gereinigten Wasser mit Alkohol.
Einfach Spüli könnte man nicht nehmen.
Würde man nicht nehmen, weil zu viele andere Zusätze auch noch in der Mischung sind und alles, was man in das Textil einbringt, soll auch sehr leicht wieder zu entfernen sein, dass Rückstände nicht schädigen in Zukunft.
Jetzt haben wir gerade mitbekommen, wie die Trockenreinigung funktioniert, wie die Nassreinigung funktioniert. Jetzt ist dieses besondere Kleid Ihre Doktorarbeit. Hätten Sie Lust, das beim Rigorosum, bei der mündlichen Verteidigung Ihrer Arbeit auch zu tragen? Und die Größe würde passen in etwa.
Das bezweifle ich tatsächlich. Der Umfang von diesem Rock hat an der Taille 54 cm.
Oh, okay.
Da müsste ich doch noch einiges schnüren. So wie es damals in der Zeit üblich war, dass man ein Korsett trägt und darüber dann das Kleid.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Birgit Magiera war bei den Restauratoren im Deutschen Museum in München. Soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.